Ja, und diese Last der Welt hat diese Woche ja wieder eine ganz neue Dimension angenommen. Und diesen 12. Januar mit diesem unvorstellbaren Unglück, das über Haiti hereingebrochen ist, dieses Erdbeben, was wohl an die 100.000 oder über 100.000 Todesopfer gefordert hat. Dieser 12. Januar wird wohl für immer in die Geschichte dieser Inselrepublik eingehen, als ein Gedenktag, als ein Trauertag, so wie es in vielen Ländern auch solche Gedenktage gibt für außergewöhnliche Ereignisse. Also fast jedes Land hat solche Anlässe, die sie traurig begeht. 9/11 in den USA zum Beispiel oder 26. Dezember für die südostasiatischen Staaten, die vom Tsunami betroffen waren. Immer wieder solche grausamen Höhepunkte, wo wir der Ohnmacht bewusst werden, die wir haben als Menschen. Wir haben es nicht im Griff, was alles eintritt. Und so kennt auch dieses Land Israel solch einen Gedenktag, einen Trauer- und Fasttag, der jedes Jahr begangen wird. Die rechnen ja nach einem anderen Kalender als bei uns, aber der neunte Tag im Monat Av, der sogenannte Tisha B'Av, ist dieser fast Trauertag für das Land Israel. 5 verschiedene Unglücke sollen an diesem Tag über dieses Land, dieses kleine Land Israel hereingebrochen sein. Von nationalen Dimensionen, wo sie sich kaum mehr richtig erholen konnten davon. Eines davon war die erste Zerstörung des Tempels im Jahr 586 vor Christus. War noch ein bisschen vor meiner Zeit, aber immerhin, ja. 586 vor Christus kam die babylonische Armee in dieses Land hinein unter der Führung von Nebukadnezar und seinem Feldherrn Nebuzaradan. Und die haben hier Jerusalem geschleift, die Stadtmauern zerstört, den Tempel bis auf die Fundamente niedergebrannt und weite Teile der Bevölkerung verschleppt. Ein riesiger Zug von Gefangenen musste dann 1700 Kilometer Richtung Osten reisen. Unvorstellbares Ereignis für dieses kleine und gebeutelte Land Israel, Tisha B'Av. 50 Jahre lang ungefähr dauerte dieses Exil, in dem die Leute in Babylon leben mussten. Und die waren traurig, sie haben es kaum mehr ausgehalten, bis dann im Jahr 538 die Babylonier selber wieder besiegt worden waren, erobert worden waren durch einen König Kyros von Persien. Der hat die Babylonier in einem unvergleichlichen Triumphmarsch eingenommen und dann den gefangenen Juden wieder erlaubt, ihr dürft wieder zurückkehren in eure Heimat. Und tatsächlich haben noch 50.000 Juden von diesem unvergleichlichen Angebot Gebrauch gemacht und sind wieder zurückgekehrt. Nur 50.000 im Vergleich zu denen, die weggeschleppt worden waren, ein recht geringer Teil. Aber immerhin haben es 50.000 gepackt unter der Führung von Jeschua und Zerubabel, daheim wieder in Jerusalem Fuß zu fassen, die Gebäude wieder aufzurichten. Und das war eine sehr schwierige Zeit. Als sie sich in den Tempel gemacht haben, gab es riesige Proteste, es gab Gewalt, Eskalation. Die Leute, die dort gewohnt haben in der Zwischenzeit, wollten es um alles in der Welt verhindern, dass hier wieder ein neues Volk entsteht, was ja gerade mal vernichtet worden war. Ein neuer Abschnitt, ein neuer dunkler Abschnitt in der Geschichte Israels. Wir blenden nun heute wieder 72 Jahre weiter und gucken uns das Jahr 444 vor Christus an. Es war, obwohl es 72 Jahre her war, es war immer noch ein Leben unter Trümmern. Die haben es in dieser ganzen Zeit nicht geschafft, stabile Verhältnisse wiederherzustellen. Es hat sich sicher vieles normalisiert, aber die Angst gehörte zu den ständigen Begleiterscheinungen in dieser Stadt Jerusalem. Weil die Stadtmauern, die waren immer noch zerstört, die haben sie nicht geschafft. Und eine Stadt ohne Stadtmauern ist einfach offen, auch für feindliche Übergriffe. Und so haben sie jeden Morgen darauf gewartet, ob nicht wieder ein neuer Angriff über sie hereingeht. Die Stadt glich immer noch einem Bild der Zerstörung. Es pulsierte zwar das Leben wieder, vor allem an den Festtagen in Jerusalem, da war ordentlich was los, aber immer diese riesige Angst, wann kommt wieder ein neuer Angriff, eine neue Attacke, ein neues Attentat auf Leute von uns. Das war eine äußerst schwierige Situation. Und ungefähr 1700 Kilometer weiter im Osten, genau zu dieser Zeit, lebte ein gewisser Jude Nehemia am persischen Königshof in Susa. Seine Vorfahren gehörten zu den Leuten, die in diesem Land wohnen geblieben sind, die nicht mit zurückgezogen sind in ihre Heimat Jerusalem, sondern die blieben an dieser Stelle. Und Nehemia, der kannte seine Heimat überhaupt nicht. Der war schon immer in Jerusalem, in Susa geblieben, hat dort Karriere gemacht, eine berufliche Erfolgsleiter erklommen, bis hin zum Mundschenk des Königs Artaxerxes, des Ersten hat er es gebracht. Also beispielhafte Karriere, absolut fantastisch. Und dann kommt auf einmal ein Ereignis, was sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, womit er selber wohl überhaupt nicht mehr gerechnet hat, dass ihn seine alte Heimat auf diese Art und Weise auf einmal wieder einholt und herausfordert, Schritte zu gehen, aus diesem sicheren Boot, das er bisher kannte, in Susa auszusteigen, ein unbekanntes, wellenbewegtes Feld, eine See zu beschreiten, ohne zu wissen, was das mit ihm selber macht. Ich möchte Ihnen diesen Abschnitt mal vorlesen aus dem Nehemia-Buch Kapitel 1. Sie können es hier vorne gerne mitlesen oder auf Englisch und Deutsch ist es auch auf diesen Infoblättern, die an Ihren Plätzen liegen, abgedruckt. Da können Sie dann gerne auch die Vokabeln vergleichen. Nehemia Kapitel 1 hat es der Nehemia selber so als Autobiografie folgendermaßen aufgeschrieben. Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir: Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Also eben dieses Ereignis am 9. Av, am Tisha B'Av 586. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich sagte ich: Ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich euch erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich, damit meint er seinen Chef, den König Artaxerxes. Denn ich war Mundschenk des Königs. Damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wahrscheinlich sind noch nicht so alt wie damals, ich habe hier mal ein paar Bilder zur Veranschaulichung mitgebracht, um einfach mal einen Eindruck zu kriegen. Also hier an der Stelle ist nun Jerusalem und diese Delegation von Hanani, und dem Bruder des Nehemia und diesen anderen Leuten, ging hier, da kommt jetzt gleich ein Mausklick, rüber, genau, das Euphratal runter, an Babylon vorbei und dann nur quer rüber bis nach Susa, was im heutigen Iran liegt. Eine Stadt, die aus vielen Ruinen besteht und ja, einfach damals war dort der Palast. Übrigens auch der Prophet Daniel, den wir ja auch aus der Bibel kennen, der hat seinen Lebensabend hier in dieser Stadt Susa verbracht. Das hier ist dieses Grabdenkmal für den Propheten Daniel, also was hier aussieht wie so ein Zuckerhut. Das wird hier also auch von Moslems übrigens, das ist ja alles Iran, also muslimisch hier im Iran, verehrt als Grabstätte des alten Propheten Daniel. Kann man also heute noch besichtigen. Hier ein kleiner Plan, wie das ausgesehen hat. Hier ist der große Königspalast des König Darius. Das war der Opa von dem Artaxerxes. Der ließ den bauen mit riesigen Ausmaßen hier. Also 400 Meter, da kann man mal merken, das sind 250 Meter. Also da kommt man ordentlich mit den Zimmern rum. Ja. Und hier ein kleinerer Palast von dem Artaxerxes, und das war vermutlich also die Arbeitsstätte von dem Nehemia. An der Stelle hat er wohl dann jeden Tag dann auch die Weine zu kosten gehabt. Was ist jetzt besser, was passt besser zum Reh, Mauchener oder der Augener, oder nämlich doch einen Württemberger oder was auch immer. Ja, also das war so sein Job, das am besten abzuwägen, was passt wie am besten und wie viel, also gut, okay. Also so sah das aus. Jetzt im nächsten Bild eine Rekonstruktion von diesem riesigen Königspalast von dem König Darius, einem der mächtigsten persischen Herrscher, die es jemals gegeben hat. Und hier noch für alle Liebhaber des Louvre in Paris. Man kann diese Keramikfassaden, die Mauern des Palastes von innen geziert haben, im Louvre in Paris anschauen. Also wie hier die Leute damals, die Perser, versucht haben, einfach kunstvoll diese riesige Wellness-Oase des Königs Darius zu gestalten, die Bäder mit diesen kunstvollen Kacheln zu machen. Die kann man also sich in Paris heute noch anschauen. Nur mal, um diesen Einblick zu geben, wie es damals tatsächlich in Persien und an diesem direkten Arbeitsplatz von Nehemia zuging, was ihn so beschäftigt hat. Also da musste sich schon als einen besonders begnadeten Menschen fühlen, als einen, den das Schicksal, den Gott selber sehr gesegnet hat, an diesem Platz auch seine Wirksamkeit entfalten zu können. Wir werden uns heute nicht jetzt unbedingt in diese ganze Choreografie eindenken, sondern mehr die Reaktion von Nehemia betrachten, wie ihm das unter die Haut ging, als sein Bruder Hanani und die Delegation aus Jerusalem ihm diese große Nachricht oder diese Nachricht von dem großen Unglück in Jerusalem übermittelt haben. Wie ging er damit um, mit so einer Notsituation, der er auf einmal ins Auge sehen musste? Was hat er daraus gemacht? Wir entdecken zuerst einmal diese persönliche Betroffenheit, die Nehemia an den Tag gelegt hat. Das ist mir aufgefallen. Nehemia, der scheut sich überhaupt nicht zu erwähnen, in seiner Autobiografie hier diese Tränen zu beschreiben. Wie er tagelang fast handlungsunfähig ist vor lauter Trauer, die ihn übermannt hat. Das macht ihm gar nichts aus. Jetzt dieses Weinen als Mann, als Erfolgsmensch hier öffentlich zu machen. Aber wir merken, wie ihn das beschäftigt hat. Tag und Nacht diese Nachricht ihn in Fasten und in Beten geführt hat. Es fällt mir auf, wie ihn das mitnimmt. Obwohl er ja 1700 Kilometer weg von dieser Situation gelebt hat, in einer guten Umgebung. Er kannte ja Jerusalem nur vom Hörensagen. Das ging ihn ja überhaupt nichts an. Aber er hat diese Trauer mitbekommen, die seine Stammesgenossen, die noch in diesem Land Persien gelebt haben, übermannt hat, wenn sie von dieser Heimat erzählt haben. Die Alten, die es noch mitgekriegt haben, den alten Tempel, und die haben sich in den Synagogen in Persien getroffen und haben berichtet, wie war es denn früher, und die haben dort immer geheult, als sie in den Wassern in Babylon saßen und an Jerusalem dachten. Das hat Nehemia mitgekriegt, vom Hörensagen. Und er hat es übernommen für sich persönlich. Er hätte diese jüdische Delegation ja locker zurückweisen können, zurückschicken können. Er hätte ja sagen können, Leute, das ist nicht mein Problem. Das geht mich doch überhaupt nichts an. Wenn ihr es nicht hinkriegt, diese Mauern wieder aufzubauen, na bitte, also das so schwierig kann das ja wohl auch nicht sein. Aber vielen Dank für die Nachricht. Ich gebe es als Gebetsanliegen in der Synagoge weiter und dann beten wir dafür für euch. Das ist doch in Ordnung, ja. Und vielleicht, ich könnte mal den Chef fragen, ob er irgendwelche Möglichkeiten hat, euch zu helfen. Ich lasse meine Beziehungen mal spielen. Ja, aber jetzt geht wieder. Seid gesegnet, liebe Brüder. aber mir sind die Hände gebunden, ich kann euch nicht helfen. Hätten wir ja reagieren können, hätte er machen können. Aber Nehemia geht anders mit um. Er lässt diese Not tatsächlich an ihn heran und wird von ihr innerlich bewegt. Von einem Erbarmen ergriffen angesichts einer Situation, die ihn umtreibt, die er nicht mehr bewältigen kann. Wir entdecken das gleiche Verhalten auch 470 Jahre später bei Jesus selber. Als Jesus auf die Stadt Jerusalem blickt und die ganzen Menschen unten sich tummeln sieht in der Stadt, wenn sie ihre Einkäufe tätigen oder bei einem Fest irgendwelche Opfer bringen, Gottesdienste feiern, da steht er auf dem Hügel und weint. Er sieht diese vielen Menschen in der Stadt, die ohne ihn als den Messias einfach keine Hoffnung haben auf eine ewige Beziehung zu Gott. Und das geht ihm an die Substanz. Das geht ihm unter die Haut, das geht ihm an die Nieren. Und er bleibt nicht kalt dabei. Er weint bei dem, was er an Not jetzt in seiner Zeit, 30 nach Christus, feststellt. So merken wir, dass die Nöte ganz unterschiedlich sein können, die uns persönlich begegnen. Und jeder Einzelne reagiert auf andere Nöte wieder unterschiedlich. Es können große Katastrophen sein, wie jetzt dieses Ereignis, diese Woche auf Haiti, die uns in den Medien entgegenschreien, wo wir uns kaum mehr dem entziehen können. Aber es können auch im Kleinen Nöte sein, die genauso katastrophal wirken können, aber für Einzelschicksale, die nie in irgendeiner Bildzeitung auftauchen würden und trotzdem die Menschen fertig machen können. Auch hier in unserer Gemeinde. Das können kleine Nöte sein und trotzdem existenzielle Bedrohung darstellen. Wie kriege ich den Schnee von meinem Gehweg weg? Ich schaff's nicht mehr, ich bin zu alt und kann die Schaufel nicht mehr halten. Eine kleine Not, die jemanden umtreibt, vielleicht Tag und Nacht. Oder die Not in manchen Familien, wenn man nicht mehr miteinander klarkommt und jeden Tag immer nur Konflikt hat und Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Das ist eine Not, die taucht nicht im Heute-Journal auf, aber macht Menschen kaputt. Oder die Not an manchen Stellen in der Gemeinde, zu wenig Mitarbeiter zu haben, um die guten und wichtigen und nötigen Programme in dem wichtigen Umfang anbieten zu können, beibehalten zu können. Oder die Not, dass wir als Gemeinde dringend finanzielle Rücklagen bilden müssen, um möglichst schnell in den geeigneten Räumen unsere Gemeindeangebote weiter pflegen und ausbauen zu können. Auch das sind Nöte. Aber wie gehen wir nun damit um? Wie reagieren wir nun auf solch ein Ereignis, auf solch eine Beschreibung? Es geht nun nicht darum, das wäre wirklich ein Missverständnis jetzt, es geht nun nicht darum, dass wir uns bei jeder Not automatisch in die Verantwortung stellen müssten. Immer sofort den Finger heben müssten, jawohl, ich bin in der ersten Reihe. Nichts da, das wäre völlig verkehrt, so ein Helfersyndrom zu entwickeln und nur noch auf Not persönlich reagieren zu müssen. Das wäre nicht die Lösung und würde uns alle wahrscheinlich restlos überfordern. Wir würden zugrunde gehen damit, wenn wir jede Not der Menschheit zu unserer Not machen würden. Das ist nicht die Lösung. Aber das andere Extrem ist leider genauso verkehrt, nämlich, dass wir keine Not mehr an uns heranlassen. Dass wir völlig abblocken, einen Wall gebildet haben, wo alles an Nöten an uns abprallt, gar nichts mehr an unser Herz dringen kann. Ja, und wir so blockieren. Ja, das sollen sich doch andere mal darum kümmern. Das ist ihr Problem. Ich habe ja schließlich auch Wünsche und Bedürfnisse, um die ich mich persönlich kümmern muss. Und außerdem, was kann ich allein schon ausrichten? Da kommt es nicht mehr durch, was an Nöten an uns herangetragen wird. Da wird generell jede Verantwortung abgeblockt. Welch eine Gleichgültigkeit. Nehemia hat eine andere Lösung gefunden, die, denke ich, eine sehr gute Strategie darstellt, auch mit solchen Nöten umzugehen. vielleicht für uns jetzt hilfreich sein kann. Nehemia geht hier sehr, sehr vorbildlich einen anderen Weg. Er lässt diese Not an sich heran. Das zeigt sich darin, dass er trauert, dass er betet unter Fasten. Wir schauen uns mal dieses Gebet näher an, denn das hat es wirklich in sich und da können wir bestimmt manches lernen, was uns weiterhelfen kann mit diesen Nöten, die uns persönlich betreffen oder begegnen, sehr konstruktiv und verantwortungsbewusst umzugehen. Nehemia wendet sich angesichts dieser eigenen Hilflosigkeit und der Begrenzung, die er empfindet, an den allmächtigen Gott. Das ist seine Anlaufstelle. Er sucht Gott und sagt, Gott, du kannst es in den Griff kriegen. Er betet wörtlich, ach Herr, Gott des Himmels, also des Universums, Gott der universalen Möglichkeiten. Du ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener. Diese Ausrichtung der Gebete ist gerade in Notsituationen unwahrscheinlich wichtig, um nicht zu verzweifeln und nicht zu resignieren. Und trotzdem Verantwortung wahrzunehmen. Dieses Bewusstsein, wir haben es mit unseren Gebeten für die Menschen auf Haiti. Wir haben es in den Gebeten mit dem allmächtigen Gott zu tun. Mit der größten Autorität des Universums. Dieser Gott hat noch niemals die Kontrolle über eine Situation verloren. Er kann eingreifen. Er kann eine Wende herbeiführen. Diese Gefangenschaft in Babylon war aus den Augen des Nehemia kein Aussetzer Gottes, dass er mal einen Moment weggeschaut hätte oder nicht aufgepasst hätte und deswegen Nebukadnezar hier Tabula Rasa machen konnte mit der Stadt Jerusalem. Nein, was die Leute, die Bevölkerung von Juda erleben mussten, war die konsequente Durchführung dessen, was Gott schon Jahre, Jahrzehnte zuvor angedroht hatte. Leute, wenn ihr euch nicht nach mir orientiert, dann ihr lauft ins Messer. Ihr macht euch selber kaputt. Ihr ruiniert euch selber und die Generationen, die nach euch kommen. Und das hat Gott eintreten lassen durch die Babylonier. Da wird der mächtige Herrscher Nebukadnezar gebraucht, dass Gott sein Ding machen kann. Und da gebraucht er 50 Jahre später den König Kyrus von Persien, dass er dieses babylonische Reich einnehmen kann und allen Juden erlaubt, wieder zurückzukehren. Gott gebraucht die Könige. Er ist der souveräne Herrscher, auch in unserer heutigen Zeit. Damit immer die richtige Ansprechperson für unmögliche und unerträgliche Notsituationen. Was für ein Vorrecht, unermüdlich Tag und Nacht sich an diesen Gott wenden zu können und ihm unsere Not zu schildern. Das Zweite, was in diesem Gebet auffällt, finde ich, das nimmt einen sehr überraschenden Verlauf. Nehemia spricht hier ein ehrliches Schuldbekenntnis. Er sagt wörtlich, Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden. Na, können wir noch einverstanden sein. Das Volk war wirklich schuldig geworden. Aber, er sagt, diese Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Das finde ich überraschend, dass Nehemia sich hier unter die Schuld seines Volkes stellt. Denn Nehemia war an diesen unrühmlichen Ereignissen 586 überhaupt nicht beteiligt. Den gab es damals noch gar nicht. Er ist auch nicht daran beteiligt, dass an der Mittelmeerküste der Tempelbau so schleppend voranging. Er ist nicht beteiligt daran, dass die Leute ihr persönliches Glück und ihr persönliches Wohlergehen wichtiger gewertet haben als den Bau von Gottes Haus. die ganz verkehrte Prioritäten hatten. Das war nicht Nehemias Problem. Nehemia hätte wirklich hier Gelegenheit, seine Hände in Unschuld zu waschen. Aber genau das tut er nicht. Er macht keine Vorwürfe dieser Delegation, die aus Jerusalem angereist war. Wie könnt ihr nur alles schleifen lassen? Das habt ihr nun davon, dass ihr euch von Gott abgewandt habt, selber schuld. Das tut so gut, so sich in der Rolle eines moralisch Überlegenen zu fühlen. Ich war noch okay, oder? Ich habe das alles richtig gemacht. Ich blieb Gott treu. Ihr müsst halt ausbaden. Wie sehr streichelt das Ego, wenn ein anderer einen Fehler gemacht hat und ich nun selber als der Bessere dastehe. Nehemia will gar nichts davon wissen. Er sagt, ich bin genauso schuldig, ich und meine Familie. Ich habe überhaupt keinen Grund, mich über andere zu stellen. Ich fange gar nicht an zu rechnen, wer mehr Dreck am Stecken hat. Ihr oder ich? Lass ich sein. Ich habe keinen Grund, mich überheblich zu fühlen, nur weil ihr jetzt an der Schuld überführt worden seid und ich halt nicht. Im Gegenteil, diese Überlegenheit, diese Überheblichkeit der Frommen ist weitaus lähmender für eine Gemeinde als die Sünde der Menschen. Die Überheblichkeit macht Beziehungen kaputt. Die Überheblichkeit und die Selbstgerechtigkeit wirkt trennend zwischen Gemeindegliedern. Die gewährte Vergebung über Sünde, die aufgedeckt wurde, die schafft Gemeinschaft. Die verbindet und hält zusammen, weil wir uns alle in diesem Boot finden können. Jeder Einzelne. Das war die Haltung des Nehemia. Eure Schuld betrifft mich und meine Schuld betrifft euch. Ein drittes ist mir aufgefallen. Nehemia erinnert Gott in diesem Gebet an diese Zusagen Gottes, an dieses treue Versprechen Gottes, was Gott damals schon dem Mose 1000 Jahre zuvor gegeben hat. Ja, wir haben es ja vorher auch gesungen in dem Anbetungslied. Du bist treu, Herr. Auch wenn ich versag, du bleibst an meiner Seite, auch wenn ich schwierig bin. Und du hältst mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Das ist unser Gebet gewesen, nur wenige Minuten vorher. Wir brauchen das ja auch, an diese Treue Gottes erinnert zu werden. Und das tut Nehemia. Er sagt, denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Nein, Gott hat es nicht nötig, dass er an seine Versprechen erinnert wird. Gott hat es nicht vergessen, dass man ihn jetzt darauf hinweisen müsste, war da nicht mal was früher? Gott, denkt mal scharf nach, ich habe da noch was im Ohr. 1000 Jahre vorher. Nein. Gott hat keine Schwierigkeiten mit seinen grauen Zellen, dass ihm da irgendwas mal durch die Lappen gehen könnte. Er hat nicht den Überblick verloren, dass er da jetzt irgendwo mal einen Notizzettel bräuchte oder in dem Tagebuch von früher mal nachblättern müsste. Habe ich da tatsächlich was gesagt? Oh, das tut mir aber leid. Nehemia, danke, dass du dich gemeldet hast. Das wäre mir echt, also, wenn das sich rumspricht, ein vergesslicher Gott. Oh nein, Leute, das ist nicht Gottes Problem. Diese Erinnerung an das treue Versprechen Gottes ist vielmehr für den Nehemia von großer Bedeutung. Er braucht das doch, dass er weiß, Gott hat es doch selber gesagt. Also Gott und ich sind bei diesem Gebetsanliegen Verbündete. Wir stehen doch auf derselben Seite. Was mir wichtig ist, weiß ich, dass Gott genauso wichtig ist. Wie freier betet es sich, wenn ich weiß, Gott hat das gleiche Anliegen. Nun, wenn sie für Menschen beten, dass die ebenfalls Vertrauen in Jesus fassen, tut es doch so unendlich gut zu wissen, Gott selber will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen können. Das gibt doch auf einmal Luft zum Beten. Ich weiß, ich muss Gott erst nicht davon überzeugen, von dem, was mir jetzt gerade auf dem Herzen liegt. Es ist doch sein Herz, was ich gerade widerspiegelt in meinem Gebet. Gott, du hältst die Treue und darauf berufe ich mich. Und das gibt mir so viel Raum, so viel Luft auf einmal, weil du das niemals vergessen wirst. Gott, wir sind Verbündete und teilen dasselbe Anliegen. Eine riesige Ermutigung zum Gebet. Noch ein viertes kommt hier dazu. Nehemia sagt hier nicht einfach nur an der Stelle, Amen Gott, ich habe alles gesagt, jetzt weißt du Bescheid, jetzt ist Schluss Gott, jetzt bist du dran, jetzt kremple du mal die Ärmel hoch, ich muss zu meinem Wein wieder gehen, dem König was überlegen, jetzt mach mal schön, ich schaue zu und vielleicht, wenn ich dran denke, bete ich nochmal für die Situation oder notiere es mir auf meine Gebetsliste, aber ich bin jetzt aus dem Schneider Gott und du bist dran. Nee, überhaupt nicht. Nehemia wird hier bei diesem Gebet noch viel konkreter. Er betet dafür, dass Gott zu seinem persönlichen Anteil, wie es weitergehen soll mit den Mauern Jerusalems, Gelingen schenkt. Nehemia sieht seinen Anteil dabei. Er betet und sieht sich gleichzeitig mitbeteiligt an der Erhörung dieses Gebets mitzuwirken. Denn Nehemia wird nicht ausgeschaltet, sondern gerade eingeschaltet durch das Gebet. Er will sich bei allem Beten der persönlichen Verantwortung eben nicht entziehen. Er hat beim Beten bereits beschlossen, wie Hilfe möglich sein könnte, nämlich mal zum König Artaxerxes zu gehen, da mal einfach das Gespräch zu suchen. Vielleicht gibt's da eine offene Tür dafür. Er betet ganz konkret, lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann, meinem Chef nämlich, Erbarmen für mich. Das sind Gebete, die man jeden Morgen beten kann. Gib mir Gelingen und bei meinem Chef Erbarmen. Ich möchte es noch konkreter machen. Denn das überzeugt mich jetzt sehr, wie Nehemia beim Beten diese Bereitschaft mitbringt, selber von Gott gebraucht zu werden. Nehemia setzt seinen guten Job beim König aufs Spiel, indem er sich dann mit einer dreisten Bitte an ihn wendet. Nächsten Sonntag kommt das noch ein bisschen ausführlicher. Da werden wir das noch ein bisschen näher betrachten. Aber Nehemia geht Schritte selber. Er wird selber aktiv und von Gott in einen Auftrag gestellt. Das wäre doch ein konkretes Thema für unsere Gemeinde, habe ich den Eindruck. Sie kennen vielleicht den Gebetsbrief, den wir in unserer Gemeinde meistens monatlich zum Monatsbeginn veröffentlichen. Die Mitglieder der Gemeinde bekommen den in ihre Postfächer reinsortiert. Alle anderen, die kein Postfach haben, können den auf dem Holzbriefkasten draußen im Foyer vor dem Gemeindebüro auf dem Fach einfach mitnehmen. Diesen Gebetsbrief sind ja immer so die aktuellen Anliegen unsere Gemeinde drin verzeichnet. So, oder die Entwicklungen, wie es einzelnen Gruppen geht, was sie gerade brauchen. Da werden Nöte beschrieben von der ganzen Gemeinde, von Gruppen oder von einzelnen Personen aus unserer Gemeinde in aller Diskretion. Und die Gemeinde wird praktisch darüber informiert. Mit Nöten zum Beispiel. Ein paar Beispiele. Da beten wir zum Beispiel sonntags. Also heute. Wir beten hier für den Kindergottesdienst. Da wird wörtlich aufgeschrieben von der Leiterin der Kindergottesdienstarbeit, betet mit, dass sich möglichst rasch neue Helfer und Mitarbeiter finden lassen. Nehemia würde jetzt weiter beten mit seiner Einstellung und zeig mir, wo ich dabei helfen kann. Macht einen Unterschied, oder? Wir beten im Gebetsbrief ebenfalls am Sonntag für die Anliegen unseres besonderen Gottesdienstes Higher Ground. Da wird wörtlich aufgeschrieben vom Verantwortlichen, Wir brauchen noch 2 oder 3 Beter, gerne auch ältere Geschwister, die regelmäßig hinter dieser Arbeit stehen und beten. Nehemia würde weiter beten. Herr, meinst du dabei vielleicht auch mich? Hört sich anders an, oder? Nicht Verantwortung abdrücken. Meinst du mich? Oder mit dem Connection beten wir an den Freitagen darum, dass Gott den Mitarbeitern und dem ganzen Projekt neuen Schwung gibt, neue Motivation. Nehemia würde weiter beten. Herr, wie kann ich die Leiter motivieren und ermutigen? Ein Brief? Oder ein Kuchen? Eine Spende? Was auch immer? Oder wir beten für die Gemeindeleitung. Da steht wörtlich im Gebetsbrief, wir suchen Gottes Weg für ein Gemeindehaus, sowohl für den richtigen Ort als auch die Finanzen. Nehemia würde weiter beten, Herr, öffne mir die Augen, wie ich mit meinen Möglichkeiten dazu beitragen kann, dass wir solche Räume bekommen, die wir brauchen. Persönliche Bereitschaft macht den Nehemia aus. Denn so können wir miteinander, gemeinsam, als ganze Gemeinde Nöten, die einen Einzelnen überfordern würden, ins Auge schauen, ohne dabei selber erdrückt zu werden. Wir können miteinander eine große Schlachtreihe bilden, eine Phalanx, um solchen Nöten wirklich ins Auge zu schauen, weil wir miteinander vor diesem allmächtigen Gott stehen, dem Gott des Himmels, der seine Treue versprochen hat. Und wir können all das Unsere dazu beitragen, was dieser Gott verwenden möchte, das ist Unsere, dass solche Nöte auch behoben werden können, dass solche Gebete erhört werden. Gott gebraucht sehr oft Menschen dafür, dass Gebete erhört werden. Menschen, die diese persönliche Bereitschaft mitbringen, vor diesem Gott aufrichtig zu stehen, zu hören, was er zu sagen hat, wohin er jeden einzelnen Menschen schickt. Und wenn diese Gebete erhört werden, gehört ihm dann wieder alle Ehre. Es gibt nie Anlass, dass irgendeiner sich auf die Schultern klopfen könnte. Mein Ding, mein Einsatz. Das hat Gott getan, von dem alles kommt und auf den alles wieder zurückführt. Er sucht Menschen mit dieser persönlichen Bereitschaft. Nehmen wir uns jetzt einige Augenblicke der Stille. Und denken vielleicht über diese eine Frage nach im Gebet, in der persönlichen Begegnung vor Gott. Jesus, was wolltest du mir sagen jetzt? Was ist mein Teil an dieser persönlichen Betroffenheit? An diesem vertrauensvollen Beten und an dieser persönlichen Bereitschaft? Was ist dein Auftrag für mich? Ich schließe dann mit einem Gebet von hier vorne ab. Bitteschön.